Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu dieser letzten Folge von Der Himmel reißt auf, Glauben neu denken. Und in dieser Folge, das kann ich schon mal versprechen, ist das wortwörtlich Programm. Nicht nur inhaltlich, sondern auch was die Umgebung betrifft. Es gibt nämlich eine Open-Air-Folge aus den Chiemgauer Alpen bei strahlendem Wetter. Natürlich nicht nur mit mir, sondern auch mit Maxi und Iris. Maxi ist Anfang 20 und macht seine Ausbildung zum Bierbrauer in München. Iris ist 19 und studiert Ingenieurswissenschaften, ebenfalls in München. Was beide außerdem eint, sie haben sich zu KuratInnen ausbilden lassen. Das ist ein Ehrenamt bei der DPSG, das ihr euch so ein bisschen wie eine Mischung aus Seelsorge und Begleitung für Mitglieder vorstellen könnt. Ja, und DPSG, das steht für Deutsche Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Das ist ein katholischer Pfadfinderinnenverband. In der Folge gibt es noch mehr Infos dazu, was sie eigentlich genauso machen. Ich will diesmal wissen, was Maxi und Iris dazu gebracht hat, nicht nur zu glauben, sondern sich auch darin weiterbilden zu lassen. Wenn das Thema Kirche und Glaube für die allermeisten ihrer Altersgenossen ja eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich will wissen, was sie zum Thema Religion und Glaube zu sagen haben und was ich mir vielleicht ein bisschen abschauen kann. Und weil man bei Wanderungen einfach super reden kann, haben wir das Ganze nach draußen verlegt und uns tragbare Mikros an unsere Jacken gesteckt. Ihr werdet also knarzenden Schnee hören, ihr werdet Trinkpausen hören, ihr werdet natürlich den ein oder anderen Schnaufer hören, denn es geht ganz schön bergauf, aber ihr werdet auch jede Menge Erkenntnisse hören. Viel Spaß mit der Folge und ab ins Chiemgau. Würdet ihr euch als gläubige Menschen bezeichnen?
Ja.
Doch, schon, auf jeden Fall. Ich glaube, gehört auch ein Stück weit zu dem Amt dazu.
Was bedeutet Glauben und Religiosität für euch?
Ich habe für mich festgestellt, mir tut es unheimlich gut, mich mit einem gewissen spirituellen Level auseinanderzusetzen, mir so Grundfragen zu stellen, sehr elementare Themen.
Zum Beispiel?
Ja, wie wollen wir Menschen miteinander umgehen? Das kann man in viele verschiedene Richtungen deuten. Und mir gibt da die Religion Anhaltspunkte, wie ich das für mich beantworten kann.
Ja, ich glaube, da kann ich mich ganz gut wiederfinden. Für mich hat Glaube auch super viel mit den Werten zu tun, nach denen ich lebe. Was ich für mich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, was sich auch super viel mit so pfadfinderischen Werten überschneidet. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich da mit dem Kuratinnenamt irgendwie den Schnittpunkt zwischen Glaube und Pfadfinder für mich gefunden habe. Auch super viel Halt ist Glaube für mich, aber auch lebendig. So mit allem, was sich in meinem Leben verändert, verändert sich auch der Glaube.
Okay. Wir kommen später nochmal speziell auf das Kuratinnenamt zurück.
Mhm.
Ich würde es gerne relativ ans Ende stellen, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen die Essenz, wo alles hinführt. Wenn wir uns über eure Glaubens- und Religionserfahrungen unterhalten und dann seid ihr so, am Ende steht dann die Kuratinnenausbildung sozusagen.
Klingt nach einem Plan, ja.
Mich würde zuerst mal interessieren, wart ihr schon immer gläubig?
Das ist eine Berg- und Talfahrt, würde ich sagen. Ich glaube grundsätzlich in irgendeiner Form gläubig, ja.
Aha.
Aber auch da gibt es Phasen, wo ich mehr Zweifel habe, wo ich tiefer drin bin auch wieder, wo ich gerade auch zu einem, ich komme ja aus dem katholischen Glauben, wo ich dazu mehr Bezug habe, wo ich mich da mehr reinhängen und reinversetzen kann. Und es gibt auch wieder Phasen, wo ich da gar keinen Bezug zu habe, wo ich sage, lasst mich mit der ganzen Zeug in Ruhe. Aber grundsätzlich war da immer schon die Beziehung zum Glauben da.
Willst du auszusehen?
Kann ich nicht mitgehen, nee. Also,
nee?
Absolut nicht mit dem Punkt, dass es schon immer so war. Ich bin in der Familie aufgewachsen, wo Glaube irgendwie nicht wirklich gelebt wurde und nie so ein großes Ding war. Es war mehr so ein einmal im Jahr in die Kirche, fürs gute Gewissen, an Weihnachten natürlich. Und wirklich zum Glauben gefunden habe ich erst, als ich beschlossen habe, hey, okay, ich will mir das mal anschauen und die Konfirmandenzeit mitmachen. Das war, als ich 13 war. Ja, in meiner Heimatgemeinde wird irgendwie Glaube sehr lebhaft dargestellt, sehr, ja, dass das was ist, was mit Erfahrungen zusammenhängt. Und irgendwie die Darstellung, wie das näher gebracht hat, hat mich erst erkennen lassen, hey, vielleicht könnte das was wirklich sein, weil ich da dann irgendwie wirklich zum Glauben gefunden habe und auch gemerkt habe, okay, Glaube ist was, das mich im Leben weiterbringt, was mir Halt gibt, wenn ich irgendwie Halt brauche. Und darüber habe ich dann überhaupt erst hingefunden, also erst im jungen, jugendlichen Alter überhaupt.
Ist ja ungewöhnlich, oder? Weil normalerweise ist es doch so, dass wenn du aus einer Familie kommst, ich kann es ja für mich auch so beantworten, wo Glaube oder eine kirchliche Bindung immer eine gewisse Rolle gespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du religiös aufwächst oder dass du es auch für dich empfindest, ja trotzdem ein wesentliches höher.
Das stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist, oder?
Ja, ich komme auch. Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo es eigentlich normal ist, dass du zur Erstkommunion gehst, dass du die Firmung hast. Und man war halt einfach immer irgendwie so dabei. Das ist einem quasi in die Wiege gelegt worden. Viele, die verlieren dann den Bezug zum Glauben im Alter, weil sie dann für sich selber entscheiden, so, ich habe Lust oder eben keine Lust drauf. Und ich habe mich eben aktiv dafür entschieden.
Bei uns ist es schon auch so, dass es immer irgendwie in der Kirche schon die Leute gab, die irgendwie immer da waren. Und dadurch, dass irgendwie immer das Gefühl übermittelt wurde, okay, bei Kirche und Glaube geht es um Gemeinschaft. Da gab es schon Zeiten, wo man sich dachte, okay, irgendwie bin ich kein Teil davon. Wenn man nicht wirklich von Anfang an dabei war, ist man schon ein bisschen Außenseiter.
Wie hast du das gemerkt?
Ja, die Leute haben sich einfach untereinander gekannt. Die Eltern waren immer in der Kirche. Dadurch hat man sich von Kind auf irgendwie gekannt. Es war da immer so eine eingeschlossene Gruppe, wo man nie wirklich Teil davon wurde. Mhm. Das hat mich schon auch ein bisschen zweifeln lassen, weil ich dann dachte, okay, hätte ich von Kind an dabei sein müssen, um wirklich Teil davon zu sein. Und bin das jetzt irgendwie nicht, weil ich halt nicht immer da war. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann irgendwann ein Ding von wegen, ja, man findet dann auch andere Leute, die erst später zum Glauben gefunden haben. Und man dann merkt, hey, okay, aber die stehen auch fest da drin und die sehen darüber hinweg, weil irgendwie ist das vielleicht auch nur der menschliche Teil von wegen, man ist halt irgendwie besser gesinnt den Leuten gegenüber, die man schon immer kennt und über die man alles weiß, als Leute, die neu dazukommen.
Das heißt aber, ganz viele Kirchengemeinden suchen ja eigentlich händeringend um junge Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, die das auch leben wollen. Und jetzt willst du das leben, hast gemerkt, okay, du empfindest da was, was für dich spannend ist, was du näher ergründen möchtest. Und du empfindest dieses nicht so hundertprozentig dazugehören können zu dieser Gemeinde, weil du eben nicht da von vornherein mit aufgewachsen bist. Das ist ja eigentlich für viele Gemeinden oder für viele religiöse Zusammenschlüsse eigentlich ein Armutszeugnis, wenn die das nicht schaffen, Leute mehr zu integrieren, oder?
Ja, absolut. Also ich sollte vielleicht auch dazu sagen, das, wo das bei mir rausgekommen ist, war dann eigentlich teilweise in der Jugendarbeit eben, weil ich dort vor allem dann tätig war, als Konfirmandenhelferin und auch auf Freizeiten dann mal. Es lässt sich halt nicht verhindern, das sehe ich auch immer wieder in anderen Vereinen und so weiter, dass man in der Jugend halt diese Gruppchenbildung hatte. Also es war gar nicht so, dass das irgendwie von den Erwachsenen ausging, sondern hauptsächlich halt von so eingeschweißten Teams in der Jugendarbeit. Wobei die Hauptamtlichen dann schon irgendwie ihr Bestes gegeben haben, auf jeden zu achten. Ja, bei uns ist die Jugend auch extrem groß. Heißt, das ist halt auch schwierig, dann wirklich immer zu 100% jeden im Blick zu haben.
Und ihr seid dann in eurer Kindheit, Jugend wahrscheinlich schon den Pfadfindern beigetreten. Was war da die Motivation?
Hui. Die Pfadfinder, also die DPSG speziell, sind ja im Vordergrund keine Glaubensgemeinschaft.
Hier nochmal kurz zur Info. Die DPSG ist mit 85.000 Mitgliedern eine der größten katholischen Jugendorganisationen in Deutschland. Ziel der Pfadfinderei ist es, junge Menschen bei ihrer Entwicklung zu fördern und zu stärken. Die DPSG gibt es bereits seit 1929.
Da geht es ganz viel um Gemeinschaft. Es geht viel um, wir gehen raus, wir wollen sparsam sein, wir wollen uns selber entwickeln. Da gibt der Verband einen großen Raum dafür und die Spiritualität bzw. die religiöse Komponente ist da eben auch nur ein Teil davon. Und ich glaube, das liegt auch in der Natur des Verbands, dass man sich eben diesen Part so groß oder so klein gestalten kann, wie man das will. Wie einem das gut tut und wie man da Bock drauf hat.
Wann bist du dann da beigetreten?
Ich speziell bin jetzt vor 10 Jahren beigetreten, also mit ca. 13 oder so. Eigentlich sehr in der mittleren Altersstufe. Und da haben wir im Alltag, in den Gruppenstunden, wenig mit Spiritualität oder mit Religion, mit Gottesglauben inhaltlich gemacht. Wir haben auf Zeltlagern vielleicht mal eine kleine Andacht gefeiert oder wir sind zusammen aufs Friedenslicht gefahren. Aber das waren einzelne Aktionen
Wie war dein erster Kontakt mit der DPSG?
Bei mir war es damals tatsächlich so, dass ich über meine beiden besten Freunde aus der Grundschule zu den Pfadfindern gekommen bin. Da wurde gerade zu der Zeit so ungefähr die Ortsgruppe wieder neu aufgebaut, weil davor nicht wirklich viele Kinder da waren, aber auch die Leitungskräfte eben erst wieder alt genug werden mussten. Und meine beiden besten Freunde, deren Eltern waren schon Pfadfinder. Und die sind dann darüber eben zu den Pfadfindern gekommen. Und ich habe immer wieder gehört, Pfadfinder, die machen eigentlich ganz coole Aktionen und wollte eben auch irgendwas für mich haben, so ein Hobby, dem ich nachgehen kann. Und habe dann gesagt, okay, ich würde auch mal gern vorbeischauen. Und bin dann irgendwie nie wieder gegangen. Also es war dann vor 11 Jahren, als ich 8 war, dass ich beigetreten bin. Also es ist sogar ziemlich am Anfang. Ich glaube, ab 7 kann man zumindest in den Gruppen, die es damals gab, bei uns den Pfadfindern beitreten.
Was gibt euch das denn?
Ja, ich glaube, bei mir haben so die Pfadfinder jetzt vor allem über die Jahre, am Anfang war es natürlich immer nur so ein, ja cool, jede Woche wieder die Leute sehen, nice Spiele draußen machen, Neues lernen, vor allem auch, ja, am Anfang ist es auch so Umgang mit der Natur und so weiter, ein Taschenmesserführerschein, Taschenlampenführerschein, ja. Natürlich wichtig. Und ich glaube, erst im Nachhinein, jetzt wo ich älter bin, merke ich auch, wie sehr das geprägt hat im Sinne von, ja, meinen Wertvorstellungen, aber auch der Art, wie ich versuche, auf Menschen zuzugehen in meiner Selbstentwicklung. Weil ich gemerkt habe, okay, dadurch, dass ich dann irgendwie schon im jungen Alter auf Zeltlagern und so weiter war, hat es einfach krass beeinflusst, wie sich meine Selbstständigkeit und so weiter oder auch mit mir selbst umgehen zu können, mal weg von den Eltern zu sein, beeinflusst hat.
Voll, bei mir genauso. Es ist eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, die einem die Pfadfinderei da geben kann oder den Raum dazu geben kann. Man kommt so viel aus sich selber heraus. Man probiert Sachen aus, die man sich kurz vorher noch nicht vorstellen hätte können, dass es sowas überhaupt gibt.
Und keine Ahnung, bei uns war es auch immer so, dass irgendwie möglichst früh angefangen wurde, einzuarbeiten, dass man irgendwie selbst mitbestimmen kann, was man machen will.
Oh ja.
Heißt, es wurde auch schon sehr früh angefangen, okay, ihr wollt es machen. Was brauchen wir dafür? Überlegt euch doch mal, was muss man dafür machen und so weiter. Heißt irgendwie auch schon früh anzufangen, zu sagen, okay, ich will das machen, dann übernehme ich auch selbst Initiative dafür.
So, jetzt hoffe ich, dass der Schneestapfen jetzt so sehr auf den Mikros drauf hört. Moment.
Ich glaube, da oben wird es wieder
seichter. Also gab es auch Leute, die das einfach, die es komisch fanden, die es noch nie gehört haben?
Also ich glaube, die meisten haben, wenn sie schon mal von Pfadfindern gehört haben, dieses Tick-Trick- und Track-Klischee im Kopf.
Ja.
Das ist auch immer wieder heute noch, wenn man sich vorstellt und erzählt, ich wäre Pfadfinder, da kommen auch immer erstmal ganz oft verdutzte Gesichter oder mal blöde Nachfragen, was ist jetzt das eigentlich? Aber die meisten, wenn man es ihnen dann erklärt, dass das ein richtig lustiger Verband ist, bei dem man sich einfach ausleben kann, haben dann Verständnis dafür und finden es dann auch eigentlich ganz cool.
Hat sich eure Religiosität, euer Glaube dadurch verändert? Hat es Erfahrungen gegeben, spirituelle Erfahrungen, die vielleicht sonst nicht möglich gewesen wären?
Tatsächlich für mich ist es der doch relativ große Kontakt zur Natur, der dann meinen Glauben mehr naturalistisch anhauchen lässt. Ich merke, über die Jahre hinweg komme ich immer weiter weg von diesem klassischen katholischen, ich gehe jetzt in eine barocke Kirche rein und in den Gottesdienst, was ich eh total selten gemacht habe, und vielmehr zu, ich gehe in die Natur und lasse die auf mich wirken und ziehe mir aus der Natur und einem Gottesbild, was damit einhergeht, meine Spiritualität.
Was für ein Gottesbild geht damit einher, deiner Meinung nach?
Für mich ist mein Gottesbild sehr viel größer, glaube ich, als es für manche anderen ist. Meinem Gott ist es egal, ob einer jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht, ob der fleißig betet, Buße tut oder was auch immer. Ich sehe den Aspekt der Schöpfung Gottes, dass uns das alles irgendwie gegeben ist, dass uns Gott meinetwegen einen freien Willen gegeben hat. Das heißt aber, dass wir zwar tun und lassen dürfen, was wir wollen, aber auch eben darauf achten müssen, was wir tun und wie wir es tun, um uns dieses Geschenk dieser Natur, dieser Welt, auf der wir leben, eben auch weiter erhalten zu erkennen.
Ist das bei dir ähnlich?
Bei mir ist es so, dass ich Spiritualität und Pfadfinder erst sehr spät miteinander verbunden habe. Einfach weil es bei uns diesen Aspekt Spiritualität bei den Pfadfindern anfangs nie so wirklich gab, die ersten paar Jahre. Ich habe es dann irgendwann erst später irgendwie die Verknüpfung geschafft. Weil bei den Pfadfindern haben wir ja so ein bisschen das Motto, jeden Tag eine gute Tat. irgendwie jeden Tag was Gutes tun. Zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, mein Gottesbild baut so ein Stück weit darauf auf, was in der Verbindung zwischen Menschen geschieht, wie ich Menschen behandle, dass ich Gott erlebbar machen kann, indem ich Menschen nach christlichen, pfadfinderischen Werten behandle. Und da kam eben irgendwann dieser Punkt auf, okay, hey, wenn ich dieses durchsetze, jeden Tag eine gute Tat, und ich tue Menschen was Gutes, dann spüre ich dort Gott wirken. Darüber kam dann für mich irgendwann eben diese Verbindung dazwischen her.
Wenn ihr euch mit Leuten aus eurem Umfeld unterhaltet, die vielleicht jetzt keine kirchliche Sozialisation haben oder jetzt nicht Pfadfinder sind oder sowas, wie nehmt ihr das wahr? Also gibt es da auch mal Leute, die zum Beispiel eure Religiosität, euren Glauben so überhaupt nicht nachvollziehen können oder die sagen, so total gespinnert?
Ja, da gibt's öfter welche, die genau das tun. Die sagen, hey, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ich kann auch nicht verstehen, Maxi, dass du jetzt da irgendwie den Glauben so formiert hast. Die sind aber oft, wenn ich mit ihnen ins Gespräch gehe, offen dafür. Also sie können es nicht verstehen, nicht nachvollziehen, aber sie akzeptieren. Und ich versuche den meinen Freunden, den Leuten, mit denen ich ins Gespräch komme, auch einfach ans Herz zu legen, sich mit ihrer Spiritualität auseinanderzusetzen. Wie das ausschaut, wie sie für sich erkennen, was da der richtige Weg ist und was ihnen gut tut, das ist an der Stelle total egal.
Es gibt durchaus Menschen, die es nicht nachvollziehen können, aber das akzeptieren. Und wie du auch schon meintest, die dann irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, ich finde da nichts für mich. Was ich auch vollkommen akzeptiere. Ich glaube auch, ja, Glauben ist einfach was super Persönliches. Da findet man hin oder nicht.
Voll, ja.
Aber ich bin auch der Meinung, dass irgendwie Glauben einfach so ein Anhaltspunkt ist. Und manche finden diesen Anhaltspunkt im Glauben, andere in irgendwelchen anderen Dingen. Und ich meinte ja schon öfter, bei mir geht es ja auch so ein bisschen oder viel um so Wertesystem. Und es gibt ja super viele Sachen, die so ein Wertesystem geben. Das heißt irgendwie aus einer anderen Religion Karma. Mhm. So, mir geschieht Gutes, wenn ich Gutes tue. Dann ist es ein Ansporn, was Gutes zu tun. Ich finde diesen Ansporn im Glauben und in den pfadfinderischen Werten und andere irgendwie anderswo. Aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Deswegen kann ich da irgendwie die Leute auch nicht irgendwie sagen, ja, versuch das doch mal. Weil ich weiß, sie haben das, was ich im Glauben gefunden habe, halt irgendwo anders in ihrem Leben.
Ich hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber ich folge immer den Schildern.
Auch gerade hier diese Pause, das ist, finde ich, auch was, um tatsächlich weiterzumachen.
Ja, bitte.
Was man beim Pfadfinden sehr lernt, aufeinander zu achten, in der Gruppe unterwegs zu sein. Mhm. Und das auch gestützt von Werten, ob man die jetzt aus einem Christentum rauszieht oder Karma oder was weiß ich. Aber diese Erkenntnis, man muss, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, irgendwie aufeinander achten und die einzelnen Bedürfnisse berücksichtigen. Das ist was mir die Pfadfinderei in Verbindung mit dem Glauben sehr, sehr beigebracht hat.
Absolut. Irgendwann kommt dann auch noch der Punkt, auf sich selbst zu achten. Ich glaube, das ist auch was, das ich extrem bei den Pfadfindern gelernt habe, weil ich sehr lange immer auf dem Trip war von wegen, ja, ich schaue, dass es allen in meinem Umfeld gut geht und so weiter.
Ja, das kommt mir bekannt vor.
Ja, und irgendwann kommen dann die Leiter, ja, du bist auch eine Person und auf jeden sollte man achten.
Absolut, das geht in so einem Ehrenamt auch gern mal unter, dass man sich so in seine Aufgaben und Projekte und seinen eigenen Anspruch, es allen recht zu machen, rein vertieft und reinsteigert, dass man sich selbst auch manchmal ein bisschen vergisst. Und auch da ist der Glaube für mich ein kleiner Anker, den ich auswerfen kann, dass ich sage, okay, ich nutze Impulsfragen aus diversen spirituellen Büchern oder Angeboten von der katholischen Kirche oder der evangelischen oder was weiß ich, um mich auch einfach mal wieder in dem Moment auf mich selber zu besinnen und zu schauen, wie geht es mir gerade, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse und werden die gerade gedeckt oder nicht.
Habt ihr schon mal so komplette Glaubenskrisen gehabt? Und vielleicht könnt ihr da mal was teilen, wenn ihr das wollt.
Ja, immer mal wieder kleinere Krisen. Gerade auch wieder in der pubertären Phase, in der Mitteloberstufe, wo es dann bei uns in der Schule immer hieß, so, jetzt ist wieder Jahresabschluss, Gottesdienst, da müssen alle hingehen. Was man immer verweigern konnte, aber es gehörte halt irgendwie zum guten Ton, da hinzugehen. Oder gerade wenn ich bei mir daheim...
Manche Dinge ändern sich halt dann doch nicht, ne?
Gerade wenn ich bei mir daheim in Gottesdienste gehe, bei uns in der Gemeinde gab es vor kurzem eine Prämiz, die gefeiert wurde, wo ich mir anschaue, hey, das geht mit meinen Werten, die ich lebe, nicht einher. Da kann ich gerade irgendwie nicht mitgehen. Sollte ich nicht hingehen? Wie schaut das gesellschaftlich aus? Wo liegt da irgendwie meine Verpflichtung oder mein Selbstanspruch? Und da komme ich dann schon viel ins Reflektieren und ins Zweifeln auch rein.
Was hat dich denn da so gestört?
An der Prämiz zum Beispiel?
Ja.
Eine Prämiz ist ja quasi der erste Gottesdienst, die erste Messfeier, die ein geweihter Priester abhält, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe. Und das wird mal mehr und mal weniger zelebriert. In unserem Fall wird es sehr groß zelebriert in der Gemeinde. Und der Kerl, der das gemacht hat, der war an sich schon eine sehr konservativ eingestellte Person, hatte Einstellungen geteilt, die ich nicht teile. Zum Beispiel, dass die Frau in einem kirchlichen Kontext doch auch eher eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Unsere Pfarrjugend hat dann darauf reagiert und die ganzen wichtigen Aufgaben zum Beispiel der Ministranten an Frauen übertragen für die Feier, um da so einen kleinen Protest auch anzustoßen. Dieser Mensch ist jetzt von der Kirche zum Dienst bestellt, der ist geweiht. Der ist jetzt irgendwie was Besseres. Also die Leute auf so den Sockel zu stellen, da gehe ich auch überhaupt nicht mit. Ich bin es gewohnt von unserem regulären Pfarrer, der ist sehr bodenständig, der macht mit uns auch mal dumme Aktionen mit. Mit dem kann man sich ganz normal unterhalten, vielleicht mal auf ein Bier treffen oder so. Der ist nicht, der stellt sich selber nicht auf so einen hohen Sockel. Und dann in dieser Prämiz diesen Kontrast so zu sehen, das war dann doch auch eher irritierend.
Kannst du dich an so eine ähnliche Situation erinnern?
Ähnliche Situationen gab es bei uns nicht wirklich. Aber es gibt auf jeden Fall auch seine Zeiten, wo bei mir Zweifel aufkamen. Ich glaube, es ist zumindest im Laufe meiner Glaubenserfahrung auch doch sehr oft der Fall gewesen, weil ich dann doch auch schon zumindest für mein Alter einiges mitgemacht habe. Das heißt, von wegen irgendwie oft das Gefühl gehabt zu haben, ausgeschlossen zu werden oder einfach nicht wahrgenommen zu werden in vielen Kontexten, als auch dann ein Stück weit Mobbing-Erfahrungen im Kindesalter.
Ja.
Und vieles irgendwie auch mental, psychisch, was dann darauf aufgebaut hat, was sich entwickelt hat. Und irgendwann kommt man schon dann trotzdem immer wieder an den Punkt zu sagen, hey, ich glaube an liebenden Gott, ich glaube an einen gerechten Gott. Gut, Scheiße passiert im Leben, aber wie kann es sein, dass es schon wieder mich trifft? Ja. Irgendwie vor allem der Punkt kam dann, glaube ich, sehr oft auf, der mich hat zweifeln lassen. Uns passiert auch immer noch. ich glaube, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, zu realisieren, okay, was passiert, passiert. Was passiert, ist passiert. Aber ich kann dafür in den Situationen im Glauben dann auch wieder Halt finden, um da durchzukommen, um das Ganze zu überstehen.
Das ist für mich auch dieses Für und Wider im Glauben. Er kann wahnsinnig große Zweifel hervorrufen, aber gleichzeitig auch wieder so viel Halt geben, um eben auch solchen Zweifeln wieder zu entkommen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich glaube, ich bin in meinem Glauben nie ganz gefestigt. Ich glaube, ich habe nie, keine Ahnung, 30 Jahre erreicht und sage dann, okay, jetzt bin ich gläubig und werde das so mein ganzes Leben weiter sein.
Aha.
Ich glaube, dass das immer ein Auf und Ab ist, immer neu reflektieren, neu überlegen, wo stehe ich in meinem Glauben, was macht er mit mir.
Aber wo ist so der Punkt, dass sich dann trotzdem wieder immer dafür entscheidet? Ist es eine bewusste Entscheidung? Ist es was automatisch kommt?
Ich glaube, bei mir ist das ein Stück weit teilweise dann aus der Verzweiflung heraus, dass ich mich, ja, wenn solche Dinge wieder geschehen und ja, ich irgendwie am Ende bin, dass ich mir denke, ja, okay, mein, der Glaube, da war was, dass ich dann, keine Ahnung, mich dem irgendwie wieder zuwende oder bete und so weiter. Und ich tatsächlich super oft die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe und aus Verzweiflung mir dachte, selbst wenn ich jetzt gerade nicht ganz dran glauben kann, ich bete einfach mal, weil was macht's kaputt? Also schlechter wird's ja nicht mehr. Dass ich dann irgendwie Menschen gehabt habe, die eigentlich gar nichts von meiner Situation wissen konnten, die dann für mich da waren, die mir geholfen haben, mich gehalten haben, super viel für mich getan haben. Und das war für mich immer so ein bisschen, ja, im Nachhinein nenne ich das immer so ein bisschen meine Engel, weil ich nicht weiß, wie es ohne die Menschen gewesen wäre. Und wie gesagt, so, die konnten von meiner Situation eigentlich nichts wissen. Trotzdem waren sie dann da. Und das war für mich dann wieder so ein Zeichen, okay, hey, vielleicht gibt es da doch irgendwas. Ja, das denen irgendwie sagt, hey, schau mal auf die oder irgendwas, das sie dazu bringt, auf mich zuzugehen.
Heißt, glaube ich, für euch so ein bisschen die großen Dinge in kleinen Dingen zu sehen?
Ich glaube, das trifft es für mich sehr gut, ja.
Ja, für mich tatsächlich auch. Weil der Glaube, wenn es nur eine kleine spirituelle Idee ist, mich in guten Zeiten vor allem so weit wieder rauf pushen kann, das ist so ein Pfeiler, an dem ich mich festhalten kann, obwohl es eigentlich total wenig ist, was dieser Glaube macht, als wenn es bloß irgendwo ein Spruch, ein Zitat, ein Gebet oder ein Lied oder was weiß ich ist, dass ich das als Werkzeug nutzen kann, als so kleines, unscheinbares Werkzeug, um dann wieder Kraft zu tanken und mich in guten Zeiten wieder so weit rauf zu pushen. Ja.
Ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall dieses, das Große im Kleinen zu sehen, aber auch das Große in Kleines zu verpacken.
Wie meinst du das?
Im Sinne von, ich erlebe sowas und ich gebe es dann zurück. Wenn ich merke, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jemand, der könnte irgendwas brauchen, dann gehe ich auf die Person zu. Und das ist ja dann so gesehen das Gegenstück zu dem, was ich selbst als Erfahrung gemacht habe.
Bei mir ist es ja so, ich habe mich an eurem Alter, warum wirklich ähnlich religiös, spirituell veranlagt gefühlt. Mhm. Ich habe ja auch viel für die Kirche gearbeitet. Ich war in der kirchlichen Rundfunkarbeit. Ich war schon immer sehr katholisch sozialisiert. Ich habe das immer so wahrgenommen, wie ihr das gerade beschreibt. Und irgendwann habe ich halt keine Lust mehr gehabt auf kirchlichen Dienst. Vielfach aus politischen Gründen.
Ja.
Auch, weil ich mich teilweise dafür geschämt habe, um ehrlich zu sein. Also da waren viele Dinge dabei. Und dann habe ich irgendwie versucht, mich so bewusst davon zu emanzipieren. Dann bin ich umgezogen. Und dann auf einmal bin ich zum ersten Mal in ein Umfeld gekommen, was 0,0 damit zu tun hatte.
Mhm.
Meine damalige Partnerin, komplett atheistisch. Meine Freunde, eigentlich durch die Bank.
Ja.
Und dann habe ich einfach gemerkt, dass mir das so ein bisschen abgegangen ist, dass ich halt so den Bezug dazu verloren habe. Und deswegen stelle ich mir halt die Frage, wie wichtig ist so eine Gemeinschaft für den eigenen Glauben? Wie viel ist euer Glaube, weil ihr in der Pfadfinderschaft mit Gleichgesinnten unterwegs seid und deswegen das ständig reflektiert und auch so andere Leute seht, denen es ähnlich geht? Und wie wäre euer Glaube, jetzt mal als Gedankenexperiment, wenn es es nicht gäbe?
Ich kann das, was du gerade gesagt hast, total gut nachvollziehen, wenn man sich Missbrauchsfälle anschaut, wenn man sich die Politik in dieser ganzen Kirchenstruktur selber anschaut, da kann ich auch ganz oft verzweifeln und schäme mich oft dafür. Das kann doch nicht sein, dass wir als Gläubige so einen Kurs fahren. Aber sich das auch bewusst zu machen und einen Umgang damit zu finden, das ziehe ich total aus dieser Gemeinschaft raus, weil man eben die verschiedenen Perspektiven hat.
Genau, und meine Frage wäre ja, wenn es jetzt nicht geben würde. Angenommen, du würdest deinen Traumjob bekommen, du könntest deine Brauerei aufmachen in Thüringen. Ja?
Ja.
So, es gibt kaum gläubige Menschen. Es gibt diese Infrastruktur nicht. Es gibt dieses Verbandswesen nicht. Glaubst du, dass du dann noch genauso gläubig wirst?
Nee, das glaube ich nicht.
Hier muss ich das im Nachhinein noch mal kurz einordnen und richtigstellen. Natürlich gibt es auch in Thüringen kirchliche und katholische Jugendarbeit und Pfadfinderstämme der DPSG. Zum Beispiel in Jena, Erfurt, Heiligenstadt, Niederorschel, Uder oder Weimar. Allerdings ist die katholische Jugendarbeit in diesem Bundesland bei weitem nicht so flächenmäßig verbreitet. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass in Thüringen nur 7,6% der Bevölkerung katholisch sind. Zurück zur Wandau.
Da muss man sich doch schon die Frage stellen, ist man dann eigentlich gläubig, wenn man sich das nicht auch sich selbst geben kann? Weißt du, was ich meine?
Da muss ich drüber nachdenken. Das ist eine knifflige Frage.
Das war nämlich mein Problem. Weil ich mir irgendwann mal gedacht habe, das ist doch scheiße. Ich habe zum Beispiel auch immer gebetet, ja?
Ja.
So, und irgendwann kam mir das auf einmal, und das habe ich Jahrzehnte gemacht. Und irgendwann kam mir das auf einmal komplett komisch vor. Dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich Probleme, hätte ich Probleme, es wieder zu tun. Was für mich völlig normal war, wirkt jetzt auf mich komisch.
Also bei mir ist es schon auch so, dass vor allem am Anfang, als ich in den Glauben reinkam, irgendwie alles sehr auf der Gemeinschaft aufgebaut hat. Aber dadurch, dass irgendwie meine Familie nie so diesen krassen Bezug zu Glauben hatte, war es schon immer so, okay, zu Hause war das halt was, dass ich für mich ganz allein gelebt habe. So, die anderen wussten es, aber keiner hat das selbst gelebt. Und deswegen war das so ein Ding für mich allein. Und irgendwie alle krassen Erfahrungen, oder wo ich sage, das sind für mich krasse Erfahrungen, weil es ja doch immer persönlich und individuell ist, die ich mit dem Glauben gemacht habe, war irgendwie immer was, dass einfach mir passiert war, wo irgendwie die Gemeinschaft gar nicht so einen krassen Einfluss oder so ein krasser Teil davon war. Und oft habe ich auch einfach irgendwie so ein Gefühl von Gott gehabt, wenn ich, keine Ahnung, ganz allein in meinem Zimmer saß, Tür zu, niemand sonst da, und ich zum Beispiel Musik gemacht habe oder Musik gehört habe. Lobpreis ist bei mir ein krasser Teil vom Glauben. Und dadurch war Glaube schon immer, zumindest mein Glaube, schon immer so ein Ding, das bei mir ganz alleine war. Ich bin jetzt auch erst umgezogen. Habe jetzt tatsächlich dort im Umfeld auch gar keinen Bezug zu irgendwelchen Leuten, die krass in der Kirche stehen. Aber trotzdem ist es für mich noch präsent. Auch wenn ich mir ganz am Anfang vom Umzug unsicher war, ob es einen Unterschied für mich machen würde.
Also das heißt, du kannst sagen, du hast Glaube, Religiosität, Gott, wie auch immer, vorwiegend einfach selbst erfahren, ohne dass du jemanden anderen dazu gebraucht hättest?
Oftmals ja. Okay. Und ich glaube, das ist der Punkt, der bei mir in der Frage einen Unterschied macht.
Kann man sich da einfach glücklich schätzen, dass das so passiert ist? Oder hast du den Eindruck, dass du doch was dafür getan hast?
Also meistens... verstehe ich voll. Meistens habe ich gar nichts dafür getan. Also es überrascht mich irgendwie selbst. Aber ich nehme es hin und bin froh drüber.
Wie kann man denn seine Antennen dafür schärfen? Dass man solche Momente vielleicht wahrnimmt. Vielleicht hat die ja jeder, aber es gibt halt Leute, die haben das Geschenk, das wahrzunehmen, und andere halt nicht. Kann man das trainieren?
Ich glaube nicht wirklich, dass man es trainieren kann. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Rückpunkt von wegen, das Große im Kleinen sehen. Ich versuche, wann immer es mir möglich ist, offen dafür zu sein, ja, das Ganze auch im Sinne Gottes oder des Glaubens zu sehen.
Wie wird man offen dafür? Na, ich kann jetzt sagen, jetzt bin ich offen dafür. Also hast du vielleicht so...
Nee, gerade wo Iris gerade so drüber erzählt, reflektiere ich für mich auch gerade. Ich glaube, man kann es nicht erzwingen und man kann es nicht trainieren. Aber ich bin der Meinung, man kann so Situationen provozieren, indem man so eine Erkenntnis haben könnte.
Wie provoziere ich diese Situationen?
Das ist eine Mischung aus diesen ganzen, ich nenne es mal Werkzeugen und Tools, die wir schon angesprochen haben. Gemeinschaft ist eins davon. Und Einsamkeit kann auch eins davon sein. Ich muss mich, glaube ich, mal in der Gemeinschaft mit einem religiös-spirituellen Thema beschäftigt haben und auch mal allein.
Wann hast du denn so einen Moment gehabt, wo du einsam oder alleine warst. Einsam und alleine sind unterschiedliche Sachen, wo du alleine warst. Und
stimmt, ja.
Oder wo du Glaube in der Einsamkeit erfahren hast. Das hört sich nach so einem Bibelpredigtitel an. Den Glauben in der Einsamkeit spüren, Jesus in der Isolation finden.
Das hört sich ein bisschen ausgewaschen aus.
Ja, aber weißt du, das ist ja genau das.
Ja.
Häufig sind es halt so Plattitüden, ne? Die finde ich halt manchmal schwierig, weißt du?
Ja.
Und ich glaube euch das voll, also mit Einsamkeit, mit Isolation. Aber hast du so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, da war ich alleine und da habe ich es gespürt?
Wenn ich tatsächlich wandern gehe oder spazieren gehe.
Ja. Oder den Berg runterfall.
Oder den Berg runterkugel, ja. Jetzt müssen wir hier mal kurz aufpassen. Das ist oft so mein Werkzeug, weil das kann ich allein machen, das kann ich in der Gruppe machen.
Ja.
Und gerade wenn ich allein bin und mir, ich habe erzählt, mein Glaube ist sehr naturalistischer Natur. Haha, Natur, Natur. Dass ich da auf die Natur auf mich wirken lasse. Und dass das dann die Momente im Alleinsein sind, wo ich keinen schriftlichen Impuls habe von dem Pfarrer oder sonst wo, sondern wo die Natur mein Impuls ist.
Und ich also die Schöpfung. Nachdenk.
Die Schöpfung zum Beispiel, ne?
Deswegen würde ich langsam mal auf eure KuratInnen-Ausbildung zugehen. Also, wie muss man sich das vorstellen? Kommt da jemand zu euch und sagt, ey, habt ihr Lust, KuratInnen zu werden? Und wusstet ihr sofort, was das ist?
Ewig lang wusste ich nicht, dass sowas wie Kuraten existieren. Ja. Oder das KuratInnenamt. Ja, das kam erst irgendwie ein paar Jahre, bevor ich selbst KuratIn geworden bin. 3 Jahre vorher gab es bei uns das erste Mal, seit ich bei den Pfadfindern war, überhaupt im ganzen Bezirk wieder jemanden, der es belegt hat. Und das war tatsächlich eine von den Personen, die mir super und extrem weitergeholfen haben. Und irgendwann war ich an dem Punkt, okay, weil das KuratInnenamt enthält ja einerseits ja dieses geistliche Vorstandsamt, aber auch Seelsorge und Ähnliches. Und irgendwann war ich an dem Punkt, okay, hey, die Person hat mir so weitergeholfen. Und ich bin in dem Thema irgendwie selbst so weit drin, dass ich sagen kann, okay, ich will, dass dieses Amt weiter besetzt wird. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Erfahrungen anderen Leuten, die in ähnliche Situationen kommen, auch weiterhelfen kann. Und so kam es dann irgendwie dazu, dass ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht?
Ganz kurz, was macht eine Kuratin? Was ist das?
Das KuratInnenamt ist eins der 3 Vorstandsämter in der DPSG. Und zwar das geistliche Vorstandsamt. Das gibt es auch in teilweise anderen Verbänden wie dem BDKJ. Und man erledigt einerseits normale Vorstandsaufgaben, heißt administratives etc. Aber ist eben vor allem das Augenmerk ist eben auch auf dem Geistlichen. Heißt, man macht Angebote zu Spiritualität im Verband. Bei mir ist es immer super wichtig zu sagen, Angebote. Weil es natürlich niemals zu einem Zwang oder so abrutschen sollte, ist für die Seelsorge zuständig. Heißt, oft ist ja die Person, die das KuratInnenamt anhat, auch so ein bisschen so Stammesmutter, Stammesvater. kann ich mich in meinem Alter jetzt mit dem Begriff nicht ganz so identifizieren. aber teilweise wird so ein bisschen angesehen. Genau, das ist so mal kurz grundlegend. Das zumindest.
Wie ist das, Maxi, wenn du in die Berufsschule gehst, bist mit zünftigen Brauen unterwegs
ja.
Und dann sagst du, ich bin Kurat. Hast du es erzählt? Oder kann es mal, also war das mal ein Gespräch?
Ja, ich habe es ihnen nicht so auf die Nase gebunden.
Ja.
Wenn man sich halt so vorstellt und in der Klasse kennenlernt und so erzählt, was man denn so außerhalb der Arbeit macht, habe ich schon gesagt, ich bin eine geistliche Vereinsvorstand.
Und wie war da die Reaktion?
Ganz viele haben es abgetan, ja. Irgend so komischer Geistlicher, so wie, naja, irgend so ein Ministrant oder so. Aha. Das tangiert die nicht weiter. Ein paar wenige haben es sehr interessant gefunden. Da haben wir uns dann auch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Die wollten dann erfahren, was mache ich denn da bei diesen Pfadfindern und Kurat nochmal, was heißt das jetzt nochmal ausführlicher? Das waren aber die wenigeren. Den meisten war es tatsächlich sehr egal.
Und was gibt dir dieses Amt?
Wenn ich pro Aktion, pro kleinen Impuls, den ich mache, eine Person erreicht, die sagt, hey Maxi, schön, was du da für einen Text rausgesucht hast, ich muss da echt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, dann ist das für mich, das reicht mir schon. Dann habe ich jemanden erreicht und ihm vielleicht sogar einen Mehrwert geboten. Ob das ein Kind oder Erwachsener ist, sei dann dahingestellt. Das ist das, was es mir gibt, ja.
Wie muss man sich diese Ausbildung vorstellen? Wie geht das vonstatten?
Entweder hat man das Kuratenamt in Aussicht. Das heißt, man wurde gefragt, ob man sich nicht bei der nächsten Wahl aufstellen lassen möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Bei uns ist das eine Wahl. Das ist nicht wie bei einem Priester, so, der eingesetzt wird. Die jeweilige Ebene des Verbandes, in meinem Fall Stammesebene, entscheidet sich aktiv dafür, dieses Amt zu besetzen. Mit mir zum Beispiel. Eine Voraussetzung für dieses Amt, damit man das innehaben darf laut Satzung, ist eben den Kuratenkurs in Aussicht zu haben, beziehungsweise ihn schon absolviert zu haben. Und diesen Kuratenkurs fährt man dann. Wir waren 13 Leute, circa.
Ja.
Und ein paar Teamer und Teamerinnen, quasi die Veranstalter, die uns da fachlich und methodisch durchführen. Und wir haben uns dann mit verschiedenen Aspekten von Spiritualität und Glaube beschäftigt.
Was hat dich bei dieser Weiterbildung am meisten zum Nachdenken gebracht, Iris?
Ich glaube, es ist einfach so, dass bei der Ausbildung super viele verschiedene Ansichten und ja, Aufnahmen des Glaubens aufeinander getroffen sind. Also ich glaube, teilweise zu den wirklich intensiven Diskussionen kam es dann meistens oder oftmals abends.
Aha.
Oder in etwas späteren Einheiten. Wir hatten den Kurs eine Woche am Stück. Heißt so, die ersten Tage waren noch relativ
human.
Ja, hat man sich erstmal kennenlernen und annähern müssen und so weiter. Zum Beispiel, ich bin sehr liberal in meinem Glauben und in meinen Überzeugungen und Ansichten. Und das geht mit viel, wofür die Kirche steht, nicht. Ja, das lässt sich irgendwie nicht immer verbinden. Dann gab es schon Leute, die in ihrem Glauben doch sehr konservativ waren. Ich habe zum Beispiel auch immer so ein bisschen ein Problem mit damit, wenn Leute sagen, ich glaube an alles, was in der Bibel steht.
Aha.
Das kann ich nicht. Ja, das sind dann auch so Diskussionen, die aufgekommen sind, weil ich stark der Meinung bin, die Bibel ist ein altes Buch. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Man kann nicht alles, was darin steht, einfach so hinnehmen. So, man muss es im Zeitkontext lesen. Ja, vor allem das Alte Testament. Teilweise meine Probleme damit, weil ich an liebenden Gott und gerechten und vergebenden Gott glaube. Und dann immer, ja, Gott mit Gott bestraft und so weiter. Damit komme ich nicht ganz klar. Ja, und das sind dann zum Beispiel Diskussionen, die aufgekommen sind.
Was hat euch diese Ausbildung am meisten gebracht?
Ja, auf jeden Fall noch mehr Offenheit. Nicht so verklemmt darauf sein, dass irgendwie, das ist jetzt meine Ansicht, sondern einfach mehr offen dafür zu sein, dass jeder Mensch eine andere Wahrnehmung von Glaube hat, aber ja, dass ich die auch akzeptieren muss, auch wenn ich mit vielen davon nicht ja ganz einverstanden bin und ich das Gefühl habe, dass vielleicht einige Ansichten mit meinen Vorstellungen des christlichen Glaubens nicht einhergehen, obwohl Leute das auch als ihren christlichen Glauben ansehen.
Ich glaube, für mich war es die Erkenntnis, wie sensibel man mit dem eigenen, aber auch mit dem fremden Glauben umgehen muss. Weil das ist, Glaube ist was sehr, sehr Persönliches. Und da hat jeder seine eigenen Grenzen. Und ich kann mich in meinem Verständnis nicht hinstellen und jemanden meinen Glauben aufdrücken und sagen, so wird das gemacht, mach das jetzt auch. Sondern für mich habe ich erkannt, dass man ganz viele Angebote und Akzente setzen kann und sollte, ohne aber jemanden zu zwingen.
Was würdet ihr mir raten, wenn ich jetzt weiterhin auf der Suche nach meiner eigenen Spiritualität bin oder Glauben, wenn ich sie wieder zurückfinden will?
Ich würde dir raten, schau dir so viel verschiedene Modelle an, wie du finden kannst, wie Glaube gelebt werden kann und wie Leute individuell im Glauben finden. Weil damit du dir einen riesigen Werkzeugkoffer aufmachst, wo dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar was für dich dabei sein könnte, das dir hilft, deine Beziehung zum Glauben zu ergründen oder vielleicht zu stärken.
Ja, du meintest ja, dass es für dich irgendwie sehr viel ausgemacht hat, nicht mehr in dieser Gemeinschaft zu sein. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, inwiefern du davor, als du noch im Glauben standest, das wirklich im Persönlichen gelebt oder versucht hast zu leben.
Was meinst du damit genau?
Bei mir ist es der Fall, dass ich ja irgendwie das Gefühl habe, ich bin so fest im Glauben, weil ich irgendwie den Glauben angefangen habe, ab irgendeinem Punkt für mich selbst zu leben, ohne auf die anderen Leute in meinem Umfeld zu achten. Und dadurch, dass du erzählt hattest, dass bei dir irgendwie dieser Umfeldwechsel einen extremen Unterschied dort gemacht hat, ja, inwiefern du das davor probiert hattest, wirklich für dich ganz allein zu machen. Und ob das sonst eine Möglichkeit wäre, zu sagen, okay, hey, ich schaue mir das nochmal ganz allein für mich an. Ich ignoriere das, was um mich herum geschieht und versuche das einfach zu 100% für mich selbst zu finden. Und ich glaube, das ist ja eigentlich genau das, was du gerade tust. Und ich glaube, was anderes, als du gerade tust, könnte ich da dann gar nicht raten, weil ich glaube, das,
das ist aber gut.
das ist genau der Weg, sich zu nur für sich selbst damit auseinanderzusetzen. Das bringt einen dorthin zu erkennen, hey, ist das was für mich oder ist es nicht? Und wenn du sagst, okay, irgendwie finde ich es doch nicht mehr für mich, dann ist das auch komplett okay. Weil ich glaube, dann findest du das, was wir oder ich im Glauben habe, irgendwo anders. Sei es die Natur oder irgendeine andere Gemeinschaft, ein Hobby oder irgendwas, woran du festhalten kannst. Weil das ist das, was Glaube für mich ausmacht. Und das muss nicht in der Religion sein.
Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.